Lass uns mal aufschlagen heute Morgen zum Lukas-Evangelium. Es gibt zwei wichtige Predigten Jesu, die sich sehr ähneln. Einmal die Bergpredigt in Matthäus Kapitel 5 und 6 und 7. Und dann gibt es die Ebenenpredigt. Es ist fast derselbe Inhalt. Der steht in Lukas 6. Als er in einer Ebene versammelt war, hat er verschiedene bestimmte wichtige Dinge mitgeteilt. Und ich lese da mal einen Satz draus. Vers 27 zunächst einmal. Euch, die ihr hört, wer hört heute Morgen? Wer hat seine Ohren dabei? Alle beide? Gut, mehrere, doch, alles klar. Aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Und jetzt Vers 28, segnet, die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Mehr muss ich jetzt gar nicht lesen, weil es reicht eigentlich schon ziemlich. Sagst, das ist völlig kontraintuitiv. Wenn mich jemand beleidigt, dann will ich den gefälligst zurückbeleidigen und zwar farbiger, als der mich beleidigt hat. Na, wenn der da irgendwie wilde Schimpfwörter benutzt hat, dann kann ich den noch mit meiner Fantasie übertrumpfen und ihm heimleuchten. Und jetzt sagt Jesus, ja, genau das Gegenteil ist richtig. Segnet, die euch fluchen. Also jemand flucht dir und du sollst ihn segnen. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt, fluchst du noch oder segnest du schon? Flugst du noch, Komma, oder segnest du schon? Lass uns mal aufschlagen, nachdem wir jetzt zur Kenntnis genommen haben, was Jesus hier uns zu sagen hat, zum 1. Petrus, Kapitel 3. Sein sogenannter katholischer Brief, nicht weil den der Petrus geschrieben hat, sondern katholisch heißt allgemein. Das sind nicht die Paulusbriefe, sondern das sind die allgemeinen, die hinten halt noch dranhängen an den wichtigen vielen Paulusbriefen. 1. Petrus, Kapitel 3. Da steht in Vers 9, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort. Im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Sag mal mit mir, ich bin gesegnet, um ein Segen zu sein. Also Gottes Wille über dich, der beschlossene Wille Gottes über dich ist, dass du gesegnet wirst, dass du gesegnet bist. Wenn du gesegnet bist körperlich, dann bedeutet das, dass du nicht die ganze Zeit mit irgendwelchen Zipperleien zu kämpfen hast. Wenn dein Geldbeutel gesegnet ist, dann bedeutet das, dass nicht jedes Mal, wenn du aufmachst, dir die Leere entgegengähnt. Wenn du gesegnet bist in einem Auto, dann ist es nicht die hinterletzte Schrottmühle, die du fährst. Unser erstes Auto, also das erste Auto meiner Frau. Und mein erstes Auto war ein 1964er Sparkäfer. Wer weiß noch, was das ist? Dieses weiß kaum einer. Doch, mehrere wissen es noch. Junge, Junge. Das ist ein 6-Volt-Käfer, den habe ich wahrscheinlich mehr geschoben als gefahren. Ne? Der war weiß und als ich dann eine Delle von dran gemacht habe, habe ich was drüber gemalt. Außerdem haben wir dann meine Freunde alle besser gekannt. Das war noch zur Käferzeit. Aber das erste Auto, das wir dann hatten, als wir aus Amerika zurückgekommen sind, das war ein Golf von 1984. Immerhin. 20 Jahre jünger. Das war, wann war das? 91, ne? Und der war recht interessant. Der hat 5 Liter nur verbraucht. Allerdings kühler Wasser auf 100 Meter, 100 Kilometer. Und wenn du nicht aufgepasst hast und es hat geregnet, hast du ein Fußbad nehmen können. Und dann hat er noch einen Hau bekommen mit dem Getriebe. Als wir dann von Heidelberg, wo wir gewohnt haben, nach Schweinfurt gefahren sind, dann musste meine Frau immer den vierten Gang drin halten. Manuell, versteht ihr? Es war kein Automatikgetriebe, sondern die Automatik war meine Frau. 100 Kilometer hält sie drin, 100 Kilometer halte ich das Ding. Ihr habt keine Ahnung, wie viel man im vierten Gang fährt. Irgendwie hat uns das so geschockt, ja, dass wir von Stunden an nur noch Automatikgetriebe fahren. Ist sowieso ganz witzig. In Amerika hat ein Autodieb ein Auto klauen wollen. Ihr wisst schon, Knarre raus an der Kreuzung. Raus hier oder am Parkplatz, wo auch immer. Raus hier. Die Frau steigt aus, erschießt mich nicht. Der setzt sich rein, stellt fest, es ist eine Knüppelschaltung. Ist er wieder ausgestiegen und ist davon gerannt. Ah, der hätte viel Spaß gehabt mit unserem roten Golf seinerzeit von 84. Hätte er auch gehabt. Ne, spätestens, die Polizei hätte ihn spätestens gehabt, wenn er ihn vor den Gang geschaltet hätte, preis dem Herrn. Nun gut, dein Auto ist gesegnet, wenn du nicht den Ganghebel im vierten Gang drinnen halten musst. Sag mal jemand Amen. Ich hab seinerzeit mir gedacht, das war schon 84, da haben wir das Ding, 94, 93, 94, da haben wir das Ding 2 Jahre, 2,5 Jahre gefahren. Und ich war wirklich fertig. Ich war wirklich fertig mit den Nerven. Ich bin mit dieser elenden Kiste rumgefahren, hier in Schweinfurt. Und ich habe gesagt, Herr, in meiner Gemeinde, wisst ihr, wir haben ja gerade die Gemeinde gestartet, in meiner Gemeinde sind Leute drinnen, das sind Geschäftsleute, die Autos fahren ohne Kratzer. Das sind andere Leute, Ärzte sind dabei gewesen. Der Herr, der heute Morgen hier Musik gemacht hat, der ist auch ein Doktor, ja. Und die Frau neben ihm, das war eine Krankenschwester. Wir sind also da richtig gut versorgt, ne? Das war damals auch schon so ähnlich. Anja und die Ärzte hat damals gespielt, ne? Weil der Bassspieler ist auch ein Doktor. Das war immer recht witzig. Egal, ich habe mir auf jeden Fall gedacht, Herr, das kann doch nicht sein, dass ich hier in den letzten Schrottmühlen komme mit den ältesten Krawatten, ja, die schon ganz abgetragen sind. Und da soll ich mich dann hinstellen und sagen, Jesus segne dich, auch deine Finanzen. Wenn ich meinen Geldbeutel aufmache, geht mir die Leere entgegen. Herr, mach was. Und dann sind die Autos an mir vorbeigefahren. Ich habe gedacht, schau, ein Auto mit Metallic-Lackierung. Ein neueres Auto. Sowas möchte ich mir nie leisten können. Das waren wirklich meine Gedanken damals. Ich habe gedacht, das kann doch wohl nicht sein. Und habe zum Herrn geschrien, habe gesagt, Herr. 3 Wochen später hat der Herr es Wunder getan. Jemand in der Gemeinde, ich sehe sie jetzt nicht hier heute Morgen, normalerweise sitzt sie immer so in der zweiten Reihe. Deren Mann hat einen 3er BMW verkauft. Bitte? Der Bruder hat einen 3er BMW verkauft, das war der Bruder. Und meine Frau weiß es noch, schau. Und wir haben wirklich, frage nicht aus welchen Quellen alles, plötzlich Geld bekommen und konnten uns billig welches leihen. Und 3 Wochen nach meinem Gebet, ja, das wirklich von Herzen kam seinerzeit, und ich gesagt habe, Herr, ich bin doch irgendwo ein bisschen ein wenig ein Beispiel hier. Plötzlich fahre ich mit meinem 3er BMW durch die Gegend. Bin mir vorgekommen wie ein König. Wir sind zum ersten Mal auf die Autobahn und sind mehr als 120 gefahren, preis dem Herrn. Als wir bei 180 ankamen, hat meine Frau die Augen zugehalten und hat nach links unten in das Bodenblech geschaut, ja. Ich habe gesagt, Frau, hör zu, dieses Auto ist für diese Straße gemacht und diese Straßen für dieses Auto. Und dann bin ich nur aufs Gas gegangen. Bei 200 war dann 210 oder so, war dann alles gut. Und ich wieder versöhnt mit meinem Schicksal. Und als dann meine Frau gefahren ist, ja, zu meinen Eltern, die ja ein paar Kilometer weit weg wohnen, fährt sie plötzlich auf der Autobahn und plötzlich sitze ich neben ihr drinnen. Frau. Ja, plötzlich stellen wir fest, preis dem Herrn, der Segen des Herrn. Und wisst ihr, der Segen ist relativ. Wenn du neu bist in deinem Glaubensleben, dann ist so eine alte Mühle besser als ein altes Fahrrad. Ich bin vorher Fahrrad gefahren, bin 18 geworden, habe meinen 64er Käfer gekauft. Mehr war damals halt nicht drin, ja. Auf jeden Fall war das besser und man saß bei Regen trockenen, meistens wenigstens, als auf dem Fahrrad. Und so musst du immer denken, der Herr lässt sich einem Segen wachsen. Okay, Segen ist halt so relativ. Ein Segen in Afrika, da ist zum Beispiel das Fahrrad wieder besser, als dass du läufst. Und für manche ist es besser, dass sie Schuhe haben, als barfuß zu laufen. Aber eine gewisse Laufbahn nach oben, eine schiefe Ebene, die du nach oben rutschen solltest, segensmäßig, sollte schon irgendwie vorhanden sein in deinem Leben. Das ist der Wille Gottes für dich. Sag mal mit mir, ich bin gesegnet. Sag mal, ich bin zum Segen bestimmt, um ein Segen zu sein. Du bist nicht das tote Meer, das muss ich jetzt nicht mehr sagen, du bist nicht das tote Meer, in das zwar ein Fluss hineinfließt, ja, aber nichts mehr rausgeht. Das versalzt dann nach und nach und da ist kein Fisch drinnen. Letztes Jahr lag ich mal im Toten Meer zusammen mit vielen anderen von uns hier. Da sind wir am Toten Meer mal baden gegangen. Du kannst dich mühen, wie du willst, du gehst nicht unter. Und Fische, ne, kannst du vergessen. Da ist kein Fisch. Ja, es sei denn, jemand hat einen reingeworfen. Aber der war dann schon tot. In diesem Wasser hält sich gar nichts, es ist viel zu salzig. Ja? Salzwasser hoch 3 ist es. Warum? Weil es einen Zufluss hat, aber keinen Abfluss. Da stirbt es alles. Deswegen heißt es Tote Meer, auch Totes Meer. Im See von Galiläa oben, im Galiläischen Meer, See Tiberias, wie immer du das nennen willst, der See Genezareth, na, da fließt der Jordan rein und unten fließt er wieder raus. Dieses Wasser hat ständig einen gewissen Austausch. Das ist lebendiges Wasser. Da sind Fische drinnen, da haben sie zur Zeit Jesu gewaltige Fischzüge gemacht. Bis zum heutigen Tag machen sie das. Wenn sie nicht gerade Touristen rumschippern, ja, auf diesem See, dann kommt es auch noch vor, dass nochmal gefischt wird. Auf jeden Fall ist da ein Segen drauf. Und wenn du ein Segen bleiben möchtest, dann musst du wissen, bei dir kommt was an, bei dir geht wieder was raus. Sogar körperlich ist es so, weil ich gerade dran denke. In China gibt's einen kleinen Löwen. Das ist eigentlich kein kleiner Löwe, sondern das ist ein geistliches Wesen. Das heißt Pichu. Wir kennen die chinesische oder die japanische Form Pikachu. Wer kennt Pikachu? Wer kennt die Pokémons? Der oberste der Pokémons ist der Pikachu, okay? Und das ist so ein kleines, löwenmäßiges Wesen. Und der hat das Maul offen und deutet immer vom Geschäft des Chinesen weg. Der ist nämlich magisch, versteht ihr? Dieser Pichu. Der hat das Maul offen und in den geht ständig was rein, aber aus dem geht nie mehr was raus. Der soll also Wohlstand anziehen, anziehen und anziehen. Der frisst die ganze Zeit, aber da kommt aus dem nichts raus. Und die Chinesen denken, das ist gut. Also ich weiß es von einer Chinesin in China, die hat mir das in China erklärt, in so einem Laden, wo sie überteuerte Sachen für Touristen verkaufen. Ja, ich habe dann was Überteuertes für Touristen gekauft, für meine Frau allerdings. Und kam mir richtig gut vor, nachdem ich den Preis auf die Hälfte getrimmt habe. Aber Chinesen-Insider haben dann gemeint, du hast immer noch viel zu viel bezahlt. Na, wenn du in China was kaufen willst, musst du den Chinesen das für dich kaufen lassen. Ansonsten wirst du ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Aber das hat mir nichts ausgemacht, es hat mir Spaß gemacht. Und die haben mir das erklärt seinerzeit. Ja, diese Löwen, die da rumstehen, auch vor chinesischen Restaurants, das wirst du immer sehen. Das sind Löwen, die davor stehen, die schauen immer weg vom Laden. Ja, hat den Grund, dass wenn sie zum Laden hinschauen, glauben die in ihrem Aberglauben, dass der Wohlstand rausgeht aus ihrem Laden. Das wollen sie natürlich nicht. Sie wollen, dass der Wohlstand reinkommt. Aber dann versiegt der. Könnte das, was damit zu tun haben, diese eher habsüchtige Einstellung, dass China jahrhundertelang irgendwie voll wirtschaftlich auf dem Schlauch stand und sich nicht entwickelt hat. Und erst jetzt, ja, wieder erwacht, immerhin seit Mao tot ist. Okay, gut, ich bin jetzt bei ungefähr der zweiten Zeile meiner Notizen angekommen. Ich sollte vielleicht ein bisschen programmatischer vorgehen. Vielleicht auch nicht, ist ja egal. Okay, wir sind auf jeden Fall gesegnet, weil wir dazu berufen sind, Segen zu erben. Du bist dazu berufen, Segen zu erben. Preis dem Herrn. Segen ist eine wunderbare Sache. Segen in Beziehungen bedeutet, dass du mit Leuten auskommst. Und Leute, wenn sie dich sehen, nicht die inneren Rouladen runterlassen, sondern hochziehen und sagen, ah, da kommt er, da kommt sie. Und jetzt sind wir schon ein bisschen eher bei dem, worauf ich heute Morgen raus will. Flugst du noch oder segnest du schon, heißt ja meine Botschaft. Und die Sache ist, jemand, der viel flucht, verbreitet schon mal nicht wirklich Segensaroma. Segen und Fluch sind keine Schubladen unbedingt, die bei Gott vorhanden sind. Im einen ist der Segen, im anderen ist der Fluch. Natürlich gibt es die Begriffe Fluch und Segen und die sind auch besetzt. Aber ganz grundsätzlich, lassen wir mal Folgendes sagen. Segen und Fluch sind die beiden Grundarten, wie du Menschen begegnest. Wenn jemand zu dir kommt oder auf dich zukommt oder du jemanden begegnest und du blickst den an und lächelst den an, dann hast du den im weitesten Sinn bereits gesegnet. Du hast dich dem wohlwollend gegenüber verhalten. Wenn jemand auf dich zukommt und du schaust ihn mit hochgezogener Augenbraue und vielleicht mit saurer Miene an und drehst dich weg von dem, dann hast du den bereits im weiteren Sinn verflucht. So, und du begegnest den Menschen grundsätzlich auf zwei Arten. Entweder wohlwollend, das heißt segnend, oder abweisend, das heißt fluchend. Also ihr versteht mich jetzt richtig, ja? Im weiteren Sinn fluchend. Wenn es hier heißt, dass du von Gott aus Segen erben sollst und zum Segen berufen bist, zum Segen bestimmt bist, dass Gott Tag und Nacht sich abmüht, redlich, zusammen mit seinen Engeln und seinen Menschen, Segen in dein Leben hineinzubringen. Weißt du, dann kannst du dir leisten, andere auch zu segnen. Warum? Weil du nicht verlieren kannst. Egal, wie über dir mitgespielt wird, du kannst nicht verlieren, denn wenn Gott für dich ist, wer kann dann gegen dich sein? Ganz, ganz wichtig. Du trittst jedem Menschen mit einer dieser beiden Haltungen gegenüber, entweder fluchend oder segnend. Und ihr lieben Herr, wir haben es da zur Meisterschaft gebracht. Wir haben es da vor allem im Fluchen zur Meisterschaft gebracht. Bis das Segen und Fluch umgeben uns wie Kleider, umgeben uns tagtäglich, umgeben uns und bestimmen und färben unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Und wenn du lernst zu segnen, dann hast du jemanden, der nur flucht. Viel voraus, gewaltig viel voraus, vor allem, wenn deine zwischenmenschlichen Beziehungen angenehmer verlaufen. Vor allem wirst du weniger an Einsamkeit leiden. Leuten gegenübertreten und dabei zu segnen, ist ein großes Geheimnis und ist ein Schlüssel für dich, für eine gute, große Lebensqualität, preis dem Herrn. Wisst ihr, wenn deine Kinder heimkommen zum Beispiel, sagst du möglicherweise als allererstes, zieh deine dreckigen Gummistiefel aus. Du hast natürlich völlig recht, es ist absolut richtig. Es ist nicht richtig, dass der mit seinen Gummistiefeln, den schmutzigen, ja, oder den Fußballschuhen vom Spielen reinkommt und dir deinen sauber geputzten Boden hier wieder dreckig macht. Ganz klar. Völlig richtig, du hast völlig richtig. Rein vom richtig und falsch, vom rechtlichen hast du absolut recht. Nur beziehungsmäßig und vom Segnenden her ist es ein bisschen anders. Da kommt das Kind rein und kriegt als allererstes Boing einen kleinen Fluch verpasst. Und der lässt eure Beziehung ein wenig erkalten. Und wenn du ihn dann ständig rumkommandierst, beziehungsweise sie, deine Tochter, mach dies, mach das, mach die Hausaufgaben und so weiter. Du hast ja völlig recht, es ist ja auch richtig, was du alles sagst. Aber es hilft nicht wirklich. Hat es außer mir schon mal jemand erlebt? Ja, mehrere doch. Natürlich, wahrscheinlich wir alle. Ja, das ist also, Segnen ist also eine gewisse Kunst. Weil das, was uns natürlich über die Lippen kommt, ist der Fluch, meine Damen und Herren. Und das sagt nicht ich, sondern das sagt Jakobus, der Bruder von Jesus, der erste Pastor der Gemeinde in Jerusalem. Und er wusste, von was er spricht, denke ich jetzt mal. Im Jakobusbrief, da können wir ruhig mal aufschlagen, wir sind ja schon bei den sogenannten katholischen Briefen, da hinten drinnen, ja, Hebräerbrief, 1. 2. Petrus, Jakobus, der ist übrigens hinter dem Hebräer und vor dem 1. Petrus, Jakobus und Kapitel 3. Ich lese mal ab Vers 3. Wenn wir aber den Pferden Zäume in die Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir ihr auch ihren ganzen Leib. Der Zaum liegt im Maul. Warum? Weil das Maul sehr empfindlich ist. Wenn der Reiter anzieht, dann bewirkt schon ein kleiner Zug, dass das Pferd es merkt, einen gewissen Schmerz. Ja, und über die Jahrhunderte und Jahrtausende haben Reiter ihre Pferde an diesen empfindlichen Stellen, nämlich im Maul, gelenkt. Wenn die links ziehen, dann hat das Pferd einen Grund, nach links gehen zu wollen, weil dann der Schmerz nachlässt. Und es ist so schön, wenn der Schmerz nachlässt. Stimmt's? Ach, ich sag euch, es ist so schön, wenn der Schmerz nachlässt. Ich war am Donnerstag im Jiu-Jitsu-Training. Montag habe ich selber gehalten, Dienstag nicht. Da bin ich trainiert worden von einem Großmeister. Und dann wirft mich der mit einem wirklich komplizierten Wurf und ich falle nicht richtig, weil ich dem zu schwer war, ja, diesem Luschi. Bei meinem 95 Kilo Lebendgewicht, preis den Herrn. Na, und ich falle auf die Rippen. Oh, ich sage euch, es war so schön, als der Schmerz nachgelassen hat. Und das weiß der Jakobus auch, dass es schön ist, wenn der Schmerz nachlässt. Das wissen die Tiere, deswegen fügen sie sich da. Mund, wichtig. Damit sie uns gehorchen, lenken wir auch ihren ganzen Leib. Siehe auch die Schiffe, die so groß sind und von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des Steuermanns will. Steuerruder ist winzig, winzig klein, ja? So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Wenn du jemanden zuhörst, einer beliebigen Person aus der Welt, die Person ist immer der Held oder die Heldin ihrer eigenen Geschichten. Ne? Sie erzählen dir, wie großartig sie sind und dann sagen sie ganz bescheiden, ach, jetzt haben wir genug über mich geredet, jetzt reden wir mal über dich. Was hältst du von mir? Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Na, du hörst irgendwo ein Gerücht verselbstständigt sich. Du hast gehört, dass Hinz oder Kunz irgendwas über dich sagt. Und dann hörst du es von zwei Stellen und möglicherweise ist es dann ja auch wahr. Und plötzlich, ohne dass du überhaupt die Person gesehen hast, ohne dass du die Person überhaupt gesprochen hast, färbt sich die Beziehung zu dieser Person eigenartig dunkelblau. Warum? Ja, weil halt jemand mit seiner Zunge hantiert hat und einen Wald angezündet hat. Dieser Wald ist deine Beziehung zu dieser anderen Person. Auch die Zunge ist ein Feuer, die Welt der Ungerechtigkeit. Also die Welt ist ziemlich groß, gell? Und jetzt sagt er die Welt der Ungerechtigkeit. Als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern, als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf des Daseins entzündet, kann deine Karriere ruinieren, ein falsches Wort zur falschen Zeit. Oder deine Beziehungen ruinieren, wenn du fluchend durch die Welt gehst und nicht segnend. Und Jakobus teilt uns hier mit, bringt uns hier bei, Leute, euer Mund ist das Steuerruder deines Lebens, was du da rauslässt, und es kann deinen Lauf des Daseins entzünden und ruinieren, dass dein ganzes schönes Leben in Flammen aufgeht, wegen deines Mundes, weil du falsch geredet hast, weil du geflucht hast statt gesegnet, weil du die falschen Dinge zur falschen Zeit gesagt hast, den Lauf des Daseins entzündet und von der Hölle entzündet wird. Es zeigt mir, dass viele Gedanken, die uns durch den Kopf gehen, nicht von Gott sind, noch nicht einmal von uns sind, sondern wirklich vom Teufel kommen und seinen Spezies, vom Fleisch sind. Und wenn wir dann so dumm sind und den Mund aufmachen und diese Gedanken rauslassen, dann ruinieren wir unsere Beziehungen zueinander. Und das ist wirklich bedauerlich, denn der Herr hat nicht Fluch für uns bestimmt und Einsamkeit und Kälte, sondern er hat Segen bestimmt. Sag mal nochmal mit mir, ich bin gesegnet, um ein Segen zu sein. Jede Art der wilden Tiere, als auch der Vögel und der Kriechenden und der Seetiere wird gebändigt und ist gebändigt worden durch die menschliche Art. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel voll tödlichen Giftes. Sie ist quasi wie ein Ungeheuer in einem Käfig. Der Käfig ist dein Mund, die Gitterstäbe sind deine Zähne. Und ab und zu dürft sie mal rauslassen und Gasse führen, deine Zunge, ja? Und dann hat sie genug, wie ein Drache, ja, genug Gift verspritzt, genug Wälder entzündet, ja, damit sie dann wieder, sodass sie dann wieder eingefangen werden muss. Es ist deswegen immer besser, weniger zu reden als mehr. Sag mal mit mir, Schweigen ist manchmal wirklich Gold. Aus demselben Mund, Vers 9, mit ihr preisen wir den Herrn und Vater. Und mit ihr fluchen wir den Menschen nach dem Bild, der nach dem Bild Gottes geschaffen worden ist. Also mit ihr segnen wir, ja, den Vater. Na, denn das Wort für preisen hier ist eigentlich das Wort für segnen. Ich meine, in meiner Elberfelder Bibel ist eine kleine 26 bei dem Wort. Wir preisen den Herrn. Und die Fußnote Nummer 26, da steht, O Punkt heißt oder segnen. Mit ihr segnen wir den Herrn und Vater, mit ihr fluchen wir den Menschen. Es ging die ganze Zeit um Segen und Fluch. Um die Art und Weise, wie du Menschen begegnest. Segnend oder fluchend. Positiv oder negativ. Wohlwollend oder nicht wohlwollend. Und Jakobus sagt, Leute, es ist gefährlich, fluchend durch die Welt zu ziehen und immer die neuesten Geheimnisse über deine Nächsten zu wissen. Halt doch mal lieber die Klappe, denn ansonsten brennt dir zum Schluss die Hütte ab. Deines Lebens. Mit dir preisen wir den Herrn und Vater, weil das ist ja leicht. Weißt du, den Vater sehen wir nicht. Und er ist immer so gnädig mit uns und so barmherzig und so geduldig. Na? Menschen dagegen, oh, wenn Menschen uns konfrontieren und uns auf unsere Sünden aufmerksam machen, oh, dann sind das üble Typen, dann fühlen wir uns da nicht gesegnet. Manchmal schickt der Herr aber solche Leute zu dir, dass sie dich auf das aufmerksam machen, was du falsch machst. Dann sind sie unterwegs im Namen des Herrn und wenn du dann sagst, ja, dann lehnst du eigentlich den Herrn ab. Okay, ich lese mal weiter. Vers 10, Jakobus Kapitel 3, Vers 10. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere hervor. Kann etwa meine Brüder einen Feigenbaum Oliven hervorbringen oder einen Weinstock Feigen? Auch kann salziges, nicht süßes Wasser hervorbringen. Was Jakobus möchte ist, dass wir uns ein für allemal grundsätzlich darauf festlegen, dass wir unserem Nächsten wohlwollend begegnen. Ich meine, wir dürfen uns natürlich nicht für dumm verkaufen lassen. Wenn da ein Dubi ankommt, ja, und der schlendert auf uns zu, breitbeinig wie ein Cowboy, dann steht er vor uns und lässt sein Schnappmesser schnappen. Dann müssen wir dem nicht sagen, na, wie geht's dir heute, ja? Sondern dann müssen wir uns vielleicht umdrehen und davonlaufen. Aber das passiert uns in den seltensten Fällen. Mir zum Beispiel ist es praktisch noch nie passiert. So, grundsätzlich, wenn du mit jemandem zusammenkommst, dann zieh nicht als allererstes die Augenbraue hoch. Denn wisst ihr, man kann auch Leute mit dem Hochziehen von Augenbrauen verfluchen. Und schon geht aus dem ein wenig die Luft raus. Manche Ehepartner, manchmal kannst du dabei beobachten, Ehepartner haben das manchmal voll drauf. Liebling, liebst du mich? Natürlich liebe ich dich. Habt ihr was gemerkt? Na? Oder er denkt sich, naja gut, jetzt ist es schon 14 Tage her, jetzt nähe ich mich einmal meiner Frau mit romantischen Hintergedanken. Er stellt sich neben die hin, ja, so ein bisschen näher, ihr wisst schon, sagt, na du. Und sie macht, weil sie kann Gedanken lesen, versteht, er weiß, was er will, will aber nicht. Auf die Art und Weise hast du auch einen Fluch ausgesprochen, klappt super. Auf die Art und Weise kannst du wirklich dein Gegenüber zur Weißglut bringen und musst noch nicht einmal was sagen dabei. Was jetzt? Ja, wird schon immer so gut, wie es sein könnte oder werden hätte können. Wir müssen Spezialisten werden, ihr Lieben, im Segnen und weniger im Fluchen. Aber wenn wir fluchen, dann kann es gut sein, dass uns die Hütte abbrennt. Und wir zum Schluss einsam sind und wir denken, Herr, ich habe doch alles richtig gemacht. Ich habe jedem immer genau gesagt, was er falsch macht. Ich hatte immer recht. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ja, aber du hast das Geheimnis von Segen und Fluch nicht durchschaut. Jetzt bist du ein einsamer Rechthaber. Jesus war da ein bisschen anders. Jesus hat gewusst, dass die Menschen grundsätzlich negativ drauf sind und Vorbehalte haben Fremden gegenüber, Vorbehalte dem Nachbarn gegenüber haben, überhaupt Vorbehalte haben und grundsätzlich eher negativ eingestellt sind. Dass die Menschen grundsätzlich negativ eingestellt sind. Lass mir ein großes Geheimnis jetzt schon sagen. Hier unten auf dieser gefallenen Welt wirst du unweigerlich, ja, erleben, dass du durch andere verflucht wirst. Es ist unmöglich, nicht durch andere verflucht zu werden, es sei denn, du bist eine wirklich oberhammergut aussehende Frau oder ein Milliardär. Ja? Dann wird dir überall, wo du hingehst, der rote Teppich ausgerollt, dann überschlägt man sich schier, damit man nett zu dir ist. Aber für uns Ordonormalsterbliche oder Normalchrist und Ordonormalchristine ist es anders. Es ist einfach unmöglich, ja, dass wir in dieser gefallenen Welt hier nicht durch andere verflucht werden. Das bedeutet, verletzt werden, gedemütigt werden, getriezt werden, abgelehnt werden. Wisst ihr was? Da müssen wir einfach drüber stehen. Wir müssen wissen und uns mit dem Sinn wappnen. Wird uns passieren, wahrscheinlich jeden Tag aufs Neue. Und es ist nicht weiter schlimm. Wisst ihr warum? Weil jemand, auf den es ankommt, für uns ist. Sag mal mit mir. Ist Gott für mich? Wer kann gegen mich sein? Die können mich noch so sehr ablehnen. Zum Schluss gewinne ich. Und nicht ich, sondern er durch mich. Ich bin mehr als ein Überwinder durch ihn. Schau, und das ist das, was du im Glauben immer festhalten musst und nie loslassen darfst. Diese Zuversicht. Er ist für mich. Ich bin gesegnet. Ich bin zum Segen berufen. Und ich bin zum Segen berufen, um mein Segen zu sein. Du kannst dir es leisten, wohlwollend auf andere zuzugehen. Denn du bist nicht zu übervorteilen. Es ist völlig unmöglich. Man kann dich nicht übervorteilen. Jesus hatte einen Dieb als Kassenmeister. Und wisst ihr was? Als Kassenwart, der geklaut hat. Und trotzdem konnte man Jesus nicht schaden. Als er mal kein Geld mehr hatte und dringend Geld gebraucht hat für die Steuer und nicht wenig, hat Gott zu ihm gegeben. Übernatürlich dann halt, meine Güte. Na, er hat zum Petrus gesagt, nachdem sie die Tempelsteuer nicht bezahlen konnten, Jesus und Petrus, geh zum See, werf deine Angel aus, das konnte Petrus, der war ja Fischer, und den ersten Fisch, den du rausziehst, ja, mach's Maul auf, macht man normalerweise nicht, ja, sondern nimm den einfach, tut ihn weg, mach's Maul auf, da findest du dann genau die Summe im Maul, eine Münze, die genau der Summe entspricht, die unsere Steuer ist. Petrus hätte sich ja gedacht, ja, ich fische jetzt und dann verkaufe ich die Fische am Markt und von dem, was ich verkaufe, mit dem ich sie verkaufe, mit dem Geld bezahle ich dann die Steuer. Jesus sagt, anders. Gott versorgt uns hier. Nimm den ersten Fisch, nicht den zehnten, den ersten gleich. Und hol dieses Steuergeld raus. Und dann kannst du den Fisch wieder wegtun. Und genauso ist es passiert. Gott, Jesus konnte nicht verlieren, obwohl er einen Dieb als Kassenwart hatte. Könnt ihr das ein bisschen sehen? Ich sage, solche Gedanken müssen wir auf uns wirken lassen, denn wir sind in Christus. Nimm mal deinen Daumen her und deut auf dich und sag in Christus. In Christus. Du bist ein Teil des Leibes Christi. Der Segen, der über Jesus ausgegossen ist, der fließt auch runter auf dich und über dich. Und das ist Gottes guter Wille für dich. Deswegen kannst du dir es leisten zu segnen. Deswegen kannst du dir es leisten, ein wenig freier innerlich zu sein. Und ich weiß, manche von uns sind halt von ihrer Persönlichkeit her, neigen sie vielleicht eher dem melancholischen Naturell zu, sind nicht so total ständig durchdrungen von positiver Energie und positiver Emotion. Verständlich, weiß ich, glaube ich. Und das musst du auch gar nicht. Du dürfst ja wirklich durchaus ein wenig traurig sein, wenn es einfach dein Naturell ist. Einige der traurigsten Leute waren einige der gewaltigsten Gottesmänner. Frag mal den Jeremia. Der hat praktisch jeden Tag ein bisschen geweint und war trotzdem ein gewaltiger Mann Gottes. Wie du dich innerlich fühlst, hat überhaupt nichts damit zu tun, wie Gott über dich denkt. Ob du dich jetzt gut fühlst oder schlecht fühlst, als Sieger fühlst oder besiegt fühlst, ist Schnurzpiep. Gott hat gesagt, gesegnet. Und damit hat sich die Sache, egal wie du dich fühlst. Wisst ihr, wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir denken als charismatische Christen, wir müssten ständig irgendwie mit einem Lächeln auf dem Gesicht rumlaufen und quasi höher hüpfen und lauter singen als alle anderen. Vielleicht nicht, kann ich zum Beispiel bei Jeremia nicht sehen. Auch bei Paulus, der ist manchmal an bestimmte Orte gegangen, wo er gepredigt hat mit Furcht und Zittern. Aber er hat trotzdem sagen können, zu den Leuten, zu denen er gegangen ist mit Furcht und Zittern, den Korinthern, hat er schreiben können, Gott führt uns alle Zeit, sagen wir alle Zeit im Triumphzug umher in Christus. Der Paulus, der voll Furcht und Zittern anderen Leuten manchmal das Evangelium gepredigt hat, als Einzelner in der großen Stadt Athen zum Beispiel oder auch in Korinth, ja, in diesem modernen Las Vegas, wo wirklich die Menschen andere Dinge im Kopf hatten, Casino spielen und Huren, ja, als Gott und Gebet. Dort ging er hin, hat sich so schwach gefühlt, so elend, hat aber auf die Kraft des Evangeliums vertraut und war siegreich, hat eine dynamische Gemeinde dort gestartet. Nicht, weil er sich so gut gefühlt hat, sondern weil er gesegnet war. Der Segen, der mit ihm war, hat es bewirkt. Und mit dir ist auch Segen, mit jedem Einzelnen von uns, wenn du an Jesus glaubst. Du kannst es also leisten, zu segnen. Du musst nicht immer, wenn du einen siehst, den du nicht kennst, ja, die Augenbraue hochziehen und sagen, was bist denn du für einer? Die Welt mag ja leiden um dich herum. Und Jesus sagt auch, in der Welt wird er Trübsal haben. Aber Leute, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber ich habe die Welt überwunden. Wie? Ja, durch den Glauben. Und der Glaube, der bewirkt, dass Gott eingreift. Du brauchst diese positive Grundstimmung. Ganz wichtig, denn ansonsten kannst du nicht segnen, ansonsten bist du jemand, der flucht. Schon mit seinem ganzen Auftreten, mit seinem ganzen Misstrauen, mit seiner ganzen Härte. Das ist nicht, was der Herr von dir möchte. Der Herr möchte, dass du segnest, dass du anderen Leuten positiv gegenübertrittst. Der Herr möchte also, dass du quasi aufs Eis gehst und dem anderen positiv entgegentrittst, auch wenn du nicht weißt, was in seinem Kopf und in seinem Herzen gerade läuft. Jesus hat sich das geleistet. Kannst du im Johannesevangelium Kapitel 1 so wunderbar nachlesen. Da ist Jesus gerade getauft worden und er geht weg und er wandelt da das Ufer entlang. Und Johannes, der Täufer, ruft ihm nach, inspiriert vom Geist Gottes. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Und Andreas und Philippus hören das und schauen und sagen, wo ist das Lamm Gottes, wo? Weil die waren ja Jünger des Johannes. Da. Und dann gehen sie Jesus nach. Und sie reden mit Jesus, sie sind hinterher begeistert von Jesus und sie gehen und sagen ihren Bekannten Bescheid. Und der Philippus, der Andreas, der findet seinen Bruder Petrus. Wahrscheinlich wäscht er gerade das Netz am Strand. Und sagt, wir haben den Messias gefunden, komm, der Sohn Gottes ist da. Und er kommt und er steht vor Jesus. Und wir wissen ja, dass Petrus eher jemand war, der leicht zu begeistern war, aber gleichzeitig nicht besonders fest gegründet. Ja, jemand, der sich immer, sein Fähnlein immer ein bisschen meinungsmäßig nach dem Wind dessen gehängt hat, der gerade die Hoheit über den Stamm, über dem Stammtisch hatte. Wenn du gerade der Wortführer warst, hat er genickt und gesagt, genau. Wenn dann jemand anders genau das Gegenteil erzählt hat, hat er gesagt, klingt auch gut, genau, zack. Ja. Und so war er ein bisschen drauf am Anfang. Der Mann, der später der Fels wurde, war am Anfang überhaupt kein Fels. Wahrscheinlich hat er so unstete Augen gehabt, versteht er, so immer hin und her blickend. Und Jesus, der kommt jetzt zu Jesus und er schaut Jesus an. Und bevor er noch groß was sagen kann, sagt Jesus was Gutes über ihn. Er sagt, du bist Simon Barjona, du wirst Petrus heißen, du wirst Kephas heißen, was heißt Stein, was heißt stabil, fest, ja, gegründet. Jesus ist dem Mann positiv entgegengetreten. Er hat nicht gesagt, na, was bist denn du für ein Handtuch? Was bist denn du für ein Wechselfall des Lebens? Ja, was bist denn du für ein Fähnlein im Wind? Das hätte er alles machen können und er hätte immer recht gehabt. Hallo, Petrus, ja, war durchaus in der Lage zu sagen, Herr, wenn sie dich alle verlassen, ich nicht. Und Jesus kennt ihn ja genau. Ja, er sagt zu ihm, wahrlich, bevor der Hahn dreimal gerät, hast du mich, zweimal gerät, hast du mich dreimal verleugnet. Ja. Nein, und die anderen auch nie im Leben. Und wir wissen, was passiert ist. Ja, so war der damals. Auf jeden Fall hat Petrus sich geändert im Laufe der Zeit. Aber Jesus hat zumindest was, zunächst einmal was in ihm gesehen, was zunächst nur Gott sehen konnte in ihm. Und genauso war es mit dem Nathanael, der ankam. Philippus findet Nathanael und sagt, komm, wir haben den Meister gefunden. Wer? Jesus? Welcher Jesus? Gibt ja tausend Jesus. Jesus von Nazareth. Nazareth, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Was ist das rein technisch nach meiner Botschaft heute Morgen? Das ist ein Fluch, richtig? Der verflucht quasi ganz Nazareth. Kann aus Nazareth was Gutes kommen? Dieser Philippus, der sagt jetzt aber nicht, red nicht so daher und rede dagegen, sondern er sagt einfach wirklich weise Worte. Er sagt, komm und sieh. Und dann kommt er also mit großen Vorbehalten vor Jesus, Nathanael. Steht da, wahrscheinlich, versteht ihr? Arme verschränkt, schaut Jesus so ein bisschen, so halb vor ihm stehen, schaut er Jesus so über die Schulter ein wenig an. Und du bist jetzt dieser Messias aus Nazareth, von Nazareth, wo nichts Gutes herkommt. Und Jesus greift jetzt diese ablehnende Haltung vom Nathanael nicht auf, der bestimmt spürt, sondern er sagt, siehe, ein Israelit, in dem kein Trug ist. Und das Nächste, was Nathanael sagt, ist, woher kennst du mich? Früher bei uns in der Gegend hat man gesagt, haben wir vielleicht miteinander geschussert? Wisst ihr, schussern tut man als Kinder miteinander. Ja. Kennen wir uns vielleicht, soll das heißen? Haben wir miteinander geschussert? Also Murmeln gespielt? Und Jesus sagt, ehe der Philippus dich sah unter dem Feigenbaum, wie du gebetet hast, sah ich dich. Und da merkt er, oh, der weiß was, was er gar nicht wissen kann. Der hat hier eine übernatürliche Offenbarung, der hat hier ein übernatürliches Wissen. Wisst ihr, vor jedem dieser Bäume damals in dieser Gegend, vor jedem Haus war ein Baum, ein Feigenbaum, unter dem man dann Schatten gesucht hat. Und dort saßen die Juden gern und haben gebetet, im Schatten ihres Baumes und haben gebetet. Und wenn jetzt Jesus sagt, ich sah dich, bevor der Philippus dich noch überhaupt getroffen hat, dann spricht es zum Nathanael, der weiß übernatürlich, dass ich vor meinem Haus saß und gebetet habe. Vielleicht war es gerade nicht die Zeit dazu oder wie auch immer, ja. Also sowas zu machen natürlicherweise. Dass ihn das so angesprochen hat. Auf jeden Fall hat ihn das getroffen. Und in dem Moment hat seine Haltung Jesus gegenüber sich völlig verändert. Jesus hat ihn zweimal gesegnet. Er hat ihn genannt, einen Mann, einen Israeliten, in dem kein Trug ist. Und zweitens, Gott hat mir eine Offenbarung über dich gegeben. Ja, Gott ist mit dir. Gott schaut dich an, auch wenn du selber nicht weißt. Gott blickt auf dich. Nathanael, Gott hat dich auf seinem Radar. Und es spricht ihn so sehr an, dass er sagt, Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König Israels. Na, wenn ihr immer hört, Jesus hat nie behauptet, dass er der Sohn Gottes ist. Hey, sollen Sie bloß mal einfach durchs Johannesevangelium lesen. Es fängt schon im ersten Kapitel an. Du bist der Sohn Gottes. Und Jesus sagt nicht, nein, ich bin nur ein Prophet. Macht er nicht. Nein, nein, nein. Er sagt, ja, stimmt. Und in Zukunft wirst du nicht nur sowas mitkriegen, sondern du wirst sehen, wie die Engel Gottes auf den Sohn Gottes, auf den Sohn des Menschen herabsteigen, auf und absteigen. In anderen Worten, ich bin die Himmelsleiter für dich. Wisst ihr, Jesus legt dir einen gewaltigen Segen auf diesen Nathanael. Könnt ihr das sehen? Nathanael, du wirst jemand sein, der so nah ist, am Reich Gottes, am Mann Gottes, dass er buchstäblich die Engel auf- und absteigen sieht. Es ist ein Segen, den Jesus da auf diesen Mann legt und auf seine anderen Jünger legt. Wunderbare Sache. So sehen wir also, auch wenn Menschen Jesus zunächst einmal ablehnend gegenüberstanden, hat er sie trotzdem vorbehaltlos gesegnet. Er hat ihnen sein Angesicht zugewendet und hat sie gesegnet. Bei Petrus vor allem, da heißt es tatsächlich, Jesus blickte ihn an. Und zwar nicht nur so von der Seite, sondern er blickt ihn durchdringend an, heißt es da. Er blickt uns an. Weißt du, wenn du dein Auge auf jemanden oder dein Gesicht auf jemanden erhebst, dann ist es quasi ein Segen. Wenn du beim Spazierengehen an jemanden vorbeigehst, müffeliges Gesicht aufsetzt, vorbeigehst, ja, dann ignorierst du den anderen. Tendiert in die Fluchrichtung. Wenn du aber hergehst und den anschaust und ihm zunickst wegen mir, ja, muss ja kein großes Trara sein, dann hast du den anerkannt, dann hast du den ein bisschen gesegnet. Ich erkenne deine Existenz an und guten Tag. Ja, hast ihn gesegnet. Wenn man guten Tag sagt, segnet man ja auch fünfmal rein. Ja, gut. Das erinnert mich an den ältesten Segen überhaupt, an den priesterlichen Segen Israels, der im 4. Mose Kapitel 6 steht. 4. Mose Kapitel 6. Wenn das Volk Israel sich versammelt hat zu den großen Feiertagen und dann geopfert wurde, dann ist der Priester rausgetreten und hat einen Segen auf das Volk gelegt. Und zwar ging dieser Segen so, ich lese euch das mal vor im Original. 4. Mose Kapitel 6. Und zwar Vers 22, der priesterliche Segen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu Aaron und zu seinen Söhnen, das sind die Priester, und sprich, so sollt ihr die Söhne Israels segnen, sprecht zu ihnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Also der Wille Gottes ist für dich segnen, das heißt gelingen in allen Dingen und Schutz. Zweitens, der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten. Was soll das heißen? Das bedeutet, er schaut dich an. Und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Also Schutz, Gelingen in allen Dingen und Frieden sind die Dinge, die Gott möchte, dass du anderen Menschen verbal immer wieder mal mitteilst. Das sollte das sein, was grundsätzlich naturmäßig, reflexartig aus dir rauskommt. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Wunderbarer Ausdruck. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Denk dran, als du deine Frau kennengelernt hast und du dir gedacht hast, Mensch, die ist es. Dann hast du dich hier genähert, ja, mit deinem Gesicht. Und sie hat vielleicht gemerkt, was du willst und hat sich weggedreht von dir. Dann hat sie ihr Angesicht nicht zu dir erhoben. Aber irgendwann kam der Tag, weil du hast sie ja geheiratet, ja, wo du dieses Spiel wieder mal durchgezogen hast. Und da hat sie dann ihr Angesicht auf dich erhoben. Und plötzlich war alles anders. Ah, okay, preis den Herrn. Ich sehe schon, ihr seid da voll mit dabei. Ihr Lieben, die menschliche Seele hungert nach Segen. Hungert nach Segen, dürstet nach Segen, verlangt nach Segen mehr als alles andere. Na, deswegen haben es Verführer manchmal auch so leicht. Verführer, ob die jetzt in Form von Verkäufern kommen oder professionellen Verführern, Heiratshochstaplern, ja, solche Leute, ich sag euch, die wissen, wie man mit Worten umgeht und die wissen, wie man segnet, wie man künstlich segnet, mit bösen Hintergedanken, das geht nämlich auch, reine Gefuchsmäßig. In Sprüche 18,8, da heißt es, die Worte des Ohrenbläsers sind wie Leckerbissen, sie gleiten hinab in die Kammern des Leibes. Ich erinnere mich da, ich habe vor Jahren über eine der reichsten Frauen Deutschlands gelesen. Eine der reichsten Frauen überhaupt, diese Milliardärin, versteht ihr? Hat so viel Kohle, kannst du dir gar nicht vorstellen. Ist außerdem verheiratet und alles, aber ist dann irgendwie auf einen Typi mit einem südländischen Namen total reingefallen. Der hat die voll gesülzt, ja, und sich interessant gemacht, bis er zum Schluss ein Verhältnis mit der Frau hatte. Man möchte denken, es wahrscheinlich schwierigste Unterfangen der Welt ist, eine gut aussehende, reiche Milliardärin zu verführen. Aber der hat es scheinbar geschafft. Ja, und der hat dann auch noch Videos von diesen Treffen aufgenommen, von diesen Geheimen, und mit denen wollte er sie hinterher dann erpressen. Aber sie hat sich gedacht, nö, nicht mit mir, und ist zur Polizei gegangen. Und jetzt ist er im Knast oder wieder raus oder wie auch immer. Der Punkt ist der, die richtigen Worte haben ungeahnte Folgen manchmal. Ja. Der hat sich hingesetzt in irgendeinem Treffen und hat plötzlich ganz ernst geschaut, in der Runde umhergeblickt, diese Frau angeschaut und hat gesagt, Sie sind eine sehr schöne Frau. und hat dann weitergemacht wie nichts anderes. Also mit was anderem, versteht ihr, wie wenn er nichts gesagt hätte. Aber dieser Ohrenbläser, seine Worte sind offensichtlich in das Herz dieser Frau gedrungen. Und nachdem er das immer wieder kunstvoll angebracht hat, kam er tatsächlich zum Ziel. Das Unwahrscheinlichste wird plötzlich wahr durch einen, in Anführungszeichen, Segen. Ihr Lieben, wir unterschätzen ganz grundsätzlich die Fähigkeit zu segnen. Du kannst also wirklich dir eine Freundesfamilie aufbauen, eine Gruppe von Leuten, die dir vertrauen, mit denen du eine gute Zeit hast, einfach nur dadurch, dass du sie segnest. In Worten steckt eine geistliche Kraft und eine seelische Kraft. Es gibt da Christen, die haben Angst vor Flüchen. Ihr Lieben, da lachen hier wohl die Hühner. Sprüche Kapitel 26, Vers 2, da heißt es, wie der Sperling flattert und wie die Schwalbe wegfliegt, so ist ein unverdienter Fluch, er tritt nicht ein. Ja, wenn jemand dich verflucht, wenn jemand schlechte Dinge über dich sagt, wenn jemand dir üble Dinge an den Kopf wirft, oder Magier, versteht ihr, manche Charismatiker haben ja eine furchtbare Angst vor Magiern und okkulten Leuten und so weiter. Das sind arme Menschen, verführte arme Menschen, ohne jegliche Macht und Kraft über dich. Du, wenn du Angst hast vor Zauberern, dann dürfst du in Afrika nie missionieren. Weil da gibt es ja an allen Ecken und Enden, die Schamanen, Zauberer und sonst was. Leute, wir haben eine Macht über uns und um uns herum, ja, die viel stärker ist als alle geistlichen Mächte, die uns angreifen wollen. Ein Pastor vor vielen Jahren, schon wieder viele Jahre her, der kam zu mir, vor 7 Jahren gesagt, und er hat über die Zeit, das hat der Anfang, Anfangszeit der Gemeinde geredet. Er hat gemeint, ach Gerd, weißt du, der war mal Pastor, der ist jetzt kein Pastor mehr. Schon länger nicht mehr, also schon. Ich erzähle euch da keine neuen Sachen jetzt. Der hat gemeint, als er dann sich mal mit mir getroffen hat, der war sehr gegen mich eingestellt, muss ich dazu sagen. Der hat gesagt, ach weißt du, wir haben euch verflucht, wir haben gegen euch gebetet. Wir haben gesagt, der Herr soll euch ausrotten und verderben. Hat er nicht gemacht. Stattdessen hat er euch gesegnet. Na, und nach all diesen vielen Jahren kam er dann zu mir und hat gemeint, ey, weißt du, was soll ich machen? Hat nicht funktioniert. Macht da nichts draus. Ja, so war das halt damals. Lass uns das alles vergessen. Und ja, natürlich. Ich habe das schon damals nicht ernst genommen. Weil wenn du unterwegs bist im Auftrag Gottes, dann kannst du nicht verflucht werden. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, wer dir flucht, ist verflucht. Wer dich segnet, ist gesegnet. Das ist der Segen über Abraham, das ist der Segen über Jakob, das ist der Segen über Isaak und das ist der Segen über Jesus und das ist der Segen über uns. Wer uns segnet und uns Gutes will, der wird gesegnet von Gott. Wer uns verflucht und uns schaden will, der beißt sich nur in den eigenen Hintern. Wisst ihr, ich muss da manchmal mir an den Kopf fassen, wenn ich das sehe, dass die Al-Qaida-Anhänger in Syrien, Irak, die Bomben ISIS, also Anhänger des Islamischen Staates, per Selbstmordattentat in die Luft. Ich meine, der Teufel, versteht ihr, der treibt da den Teufel mit dem Beelzebub aus. Die vernichten sich gegenseitig. Ich meine, ich denke mal, lieber, wenn sie es unbedingt müssen, ja, versteht ihr, diesen Fluch verteilen, sollen sie sich lieber gegenseitig in die Luft sprengen, das ist biblisch. Und übrigens soll ich mal was verraten, so bete ich auch. Allen Ernstes, kein Witz. Ich sage, Herr, wenn die gegen uns was planen, dann lass sie selber den Schaden nehmen. Herr, du hast gesagt, verflucht ist, wer dich verflucht, wenn die uns in die Luft jagen wollen, dann bitte sorg doch dafür, dass die sich gegenseitig in die Luft jagen. Und es passiert. Al-Qaida-Anhänger und Islamischer Staat-Anhänger, die bomben sich gegenseitig in die Luft. Sind sie da unten beschäftigt, lassen sie schon mal uns in Ruhe. Es klingt zynisch, aber ihr Lieben, hey, sorry. So war das damals auch, als Elisa und andere in Bedrängnis waren. Die haben auch gebetet, ach Herr, helf, lass doch das Schwert der Feinde gegeneinander aufstehen. Und es ist so oft passiert, können wir genauso beten. Ne? Oder es gibt auch Filmaufnahmen im Internet. Ne? Eine Terrortruppe hantiert mit Handgranaten und alles Mögliche, so eine Gruppe von Palästinensern irgendwo in irgendeinem Keller. Ja, hantieren rum und plötzlich geht die Granate in die Luft. Zu früh, anstatt in Israel oder sonst wo, bei denen im Keller. Was muss man sagen? Muss man sagen, hättest du halt nicht mit Granaten gespielt. Ja, segnen statt fluchen. Okay. Schau, Jesus war gegründet in der Zuneigung und in der Liebe des Vaters. Jesus ist gesteinigt worden. Es hat natürlich nicht geklappt. Jesus ist verflucht worden. Jesus ist verfolgt worden. Jesus ist mit Steckbrief gesucht worden. Es war ganz, ganz schlimm für Jesus oft. Aber Jesus hat sich da gar nicht abgetan, groß. Ja, er ist, so wie auch du das werden wirst und geworden bist, er ist verflucht worden, verletzt worden, gedemütigt worden, getriezt worden, abgelehnt worden. Aber zum Schluss hat doch er gesiegt. Zum Schluss war er derjenige, der gesegnet war. Und er hat sich an denjenigen, die ihn verflucht haben und die ihm Böses getan haben, nicht gerecht. Er ist nicht ausgeflippt, ja. Er hat sie nicht verflucht und diese Dinge gemacht, sondern er hat gesegnet. Denjenigen, die ihn ans Kreuz genagelt haben, denjenigen hat er zugesprochen: Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Hat er gemacht. Als mal die Jünger, Lukas Kapitel 9, Ende des Kapitels, als die Jünger mal mit Jesus durch Jerusalem, durch Samarien durchgezogen sind und die Samariter ihnen kein Hotelzimmer vermieten wollten, kamen Johannes und Jakobus und haben gesagt: Herr, willst du, dass wir Feuer runterrufen auf diese elenden Samariter und sie verbrennen, so wie Elia das auch gemacht hat zu einer Zeit? Und Jesus dreht sich um und schimpft sie. Wisst ihr nicht, wes Geistes Kind ihr seid? Wir sind die Kinder eines segnenden Geistes. Und die Apostel waren damals noch eher die Kinder eines fluchenden Geistes. Aber wir können uns leisten zu segnen, weil Segen über uns beschlossen ist, preis dem Herrn. Im 2. Petrus Kapitel 1, Vers 17, da steht, woher Jesus seine Festigkeit nahm, ja, und sich das leistet, warum er so stark war und es ihm nicht ausgemacht hat. Heißt es dort, er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit. Wir könnten auch das moderner kleiden in psychologische Begriffe wie Selbstbestätigung und innere Festigkeit. Die Bibel sagt Ehre und Herrlichkeit. Als Gott zu ihm gesagt hat, der Vater zu ihm gesagt hat: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Das hat er ein paar Mal gesagt. Und Jesus hat aus dieser Bestätigung so viel Kraft und Glauben und Energie bezogen, dass er ein Sieger war und dass er nicht verfluchbar war, egal wie man ihn verflucht hat. Wisst ihr, wir haben eher die Tendenz, wir vergessen, wenn uns jemand segnet, aber wir merken uns, wenn jemand uns flucht. Oh, du hast mich damals nicht gegrüßt. Oder deine Frau hat vergessen, dass heute ein Geburtstag ist. Oh, ganz schlecht. Und der Kollege hat dich auch nicht gegrüßt. Diesen Fluch, den merken wir uns. Aber den Segen, ja, dass der Kollege mal eine Stunde extra gearbeitet hat, als du überfordert warst, dass deine Frau dein Lieblingsessen macht und so weiter. Diese Dinge, die entfallen dir vielleicht wieder. Weißt du, das fing schon ganz am Anfang an mit Kain und Abel. Den einen hat Gott gesegnet, den anderen hat er stehen lassen. Abel war gesegnet und Kain hat dem Abel diesen Segen nachgetragen. Mensch, warum ist er gesegnet? Bis er gestorben ist, der Abel, und ermordet wurde von Kain. Ganz furchtbar. Lass uns festhalten, die menschliche Seele hungert nach Segen und ein Segen verzeiht man dir, ein Fluch nicht so sehr. Deine Worte haben viel mehr Kraft und Macht, vor allem auferbauende Worte haben viel mehr Macht und Kraft, als du denkst. Die müssen natürlich einigermaßen ernsthaft sein, ja, wenn du sie verlautbaren lässt. Und zweitens, du wirst hier verletzt werden. Und es musst du einfach, du musst in der Lage sein, dieses Fluchgewand, das man dir anziehen will, einfach abzuwerfen. Wie machst du das? Lass mich auf den Punkt noch eingehen. Dann muss ich nächste Woche nicht davon anfangen. Kann ich was anderes predigen. Wir treffen im 1. Mose Kapitel 29 eine Frau, die Ablehnung und Zurücksetzung und Demütigung gewohnt war. Eine Frau namens Lea. Jakob hat begonnen zu arbeiten bei seinem Onkel Laban, und der hatte eine schöne Tochter namens Rahel, die wollte der heiraten. Ja, dienste mir 7 Jahre für sie und dann kannst du haben. Und er war begeistert, weil die Rahel so schön war, versteht er? Die hatte aber auch eine ältere Schwester, die Lea, und da heißt, die hatte trübe Augen. Ihr wisst schon, die sah halt nicht so umwerfend aus. Soll das heißen? Die andere hatte ein schönes Gesicht, war von schöner Gestalt, und die andere, die hatte müde Augen. Also die hat jetzt niemanden groß vom Hocker gerissen. Und er dient also 7 Jahre lang um die Rahel, und in diesen ganzen 7 Jahren findet sich keiner, der die Lea haben will. Und der Vater überlegt sich: Mensch, wie werde ich die nun los? Und als dann die Hochzeitfeier stattfindet, ja, und Jakob schon ein bisschen betrunken ist, geht er zu seiner Frau in die Stube und am nächsten Morgen stellt sich heraus, es ist die Lea. würdest du dich fühlen, liebe Frau, wenn dein Ehemann am nächsten Morgen aufwacht, och, sagt er, hat einen leichten Kater und sich zu dir rüberdreht und das Erste, was er isst, ist nicht begeistert von dir, sondern du blickst in das Gesicht des nackten Entsetzens. Was willst denn du hier? Du bist ja gar nicht die Rahel, du bist ja die Lea. Was willst denn du hier? So stellst du doch dir den Morgen nach deiner Hochzeitsnacht nicht vor, oder? Wenn du sagst, was willst denn du hier? Du bist ein Irrtum, du bist hier nicht richtig. Wisst ihr, die Lea, die hat ihr Leben lang damit verbracht, sich mit der Rahel zu vergleichen und immer den Kürzeren zu ziehen. Und jetzt zieht sie den Oberkürzeren, ja? Jetzt ist ihr Mann entsetzt. Und ich meine, sie wird nie mehr in ihrem Leben einen bekommen, der irgendwie Qualitäten in ihr sieht, der sich auf sie freut, sondern sie wird immer jetzt mit einem verheiratet sein, für den sie ein Notnagel ist, den der Vater betrogen hat. Leute, das ist furchtbar. Das ist schlimm. Der Vater und ihr Ehemann verfluchen die im weiteren Sinn jetzt in unserem Sinn heute Morgen. Ist doch katastrophal. Aber was macht diese abgelehnte Frau, die nicht so super gut aussah, die ewig lang keinen abbekam? Wisst ihr, bei uns, wir haben jetzt eher das Problem, wir haben zwar gut aussehende Mädels, aber die haben gewisse Ansprüche, die wollen zumindest einen Christen heiraten und nicht irgendeinen Dübi. Und es kann auch sein, dass der dann nicht kommt, wenn du 20 oder 21 bist, sondern vielleicht 25 oder 30. Gibt's alles. Ne, oder junge Männer. Müssen sie vielleicht eher in Geduld üben jetzt hier. Dann musst du dich auf den Herrn stützen. Denn ihr wisst, es ist nämlich wirklich so. Du kannst darunter leiden, dass du keinen hast. Und dann heiratest du einen, weil er dich mag. Und dann stellst du fest, Mensch, jetzt ist es noch schlimmer als vorher. Wäre ich nur allein geblieben. Gibt's leider. Und das kannst du manchen Leuten nicht ausreden. Die wissen schon genau, was du denkst und wollen dann nicht mehr mit dir reden. Ja? Die wissen genau, da tun sich zwei zusammen, die nicht zusammenpassen. Und sie merken selber, es ist nichts Gutes, was wir hier tun. Und sie wissen auch, dass du das weißt. Und sie wissen auch, dass du gern mit ihnen darüber reden würdest. Aber wie wenn du ein Vampir wärst, laufen sie so an dir vorbei. Ja, lass mich ja in Ruhe. Kannst ja nichts machen, musst die Leute lassen. Das ist aber immer bedauerlich, wenn du dann halt mitkriegst, ja, du hattest recht, das ist dann blöd. Okay, die Lea, diese abgelehnte Frau, ja. Wisst ihr, was der passiert ist? Die ist von Gott gefördert worden in einer besonderen Art und Weise. Als sie von Menschen keine Bejahung, keine Bestätigung kam, hat sie sich an den einzigen gewendet, der ihr noch geblieben ist, und das war Gott. Und sie hat eine Beziehung zu Gott entwickelt. Sie hat eine Beziehung zu Gott gepflegt. Und während ihre Schwester, die gut aussehende, die keine Beziehung zu Gott hatte zunächst, ja, gelitten hat unter ihrer Kinderlosigkeit, hat Lea um Gott gebeten, dass Gott ihr doch ein Kind geben möge. Und ihr könnt es mal nachlesen im 1. Mose 29. Als Gott sah, als der Herr sah, dass Lea zurückgesetzt war, erniedrigt, gedemütigt war, öffnete er ihren Mutterleib, sodass er schwanger wurde. Das war damals eine ganz große Sache. Und dann sagte er, jetzt wird mich mein Mann lieben. Und natürlich hat er sie geliebt deswegen. Und sie kamen mehr ins Gespräch. Und ich sage euch, Jakob, der von Abraham und Isaak über Gott die wahre Erkenntnis hatte, der hat die auch seiner Frau mitgeteilt. Woher, denkt er, wusste die, dass Gott will, dass man Kinder kriegt und dass es, auch wenn es nicht so ausschaut, man einfach dranbleiben muss. Jakob hat ihr wahrscheinlich erzählt, wie schwierig das für Abraham und Sarah war, ein Kind zu bekommen, den Isaak. Wie schwierig das dann für Isaak und Rebekka war, Kinder zu bekommen. Da musste erst Isaak beten, ja, bis Gott den Mutterleib der Rebekka geöffnet hat. Und sie wusste, ja, wenn ich bete, dann wird der Herr hier mich auch segnen. Und auf dem Gebiet hat sie ihre anderen Nebenfrauen, wie soll ich sagen, die anderen Ehefrauen vom guten Jakob, ja, völlig ausgestochen. Sie hat sechs Söhne in die Welt gesetzt, während alle drei anderen nur jeweils zwei in die Welt gesetzt haben. Halb Israel stammt also von Lea ab. Wenn halb Israel, ja, von Lea abstammt, dann kannst du als Mose, als Schreiber nicht hergehen und sagen, jo, deine Mama war hässlich. Ja, sondern dann musst du hinschreiben, sie hatte halt trübe Augen oder irgendwie sowas. Die hat dann schon verstanden, was das heißen soll. Rahel dagegen, die gut aussehende, der mal ständig den roten Teppich ausgerollt hat, die Gott gar nicht gebraucht hat, weil sie so viel Gunst hatte, weil sie so viel Segen erlebt hat von Menschen. Die Frau, deren Beziehung zu Gott nicht in Ordnung ist, stellt plötzlich fest, hey, ich kriege keine Kinder und meine hässliche Schwester kriegt Kinder, was soll das? Und die steigert sich da so hinein, ja, die wird so rasend, dass sie ihren Mann packt bei der Gurgel und schüttelt und sagt, gib mir Kinder oder ich sterbe. Dann wird er endlich einmal sauer auf sie und sagt, bin ich an Gottes Statt, der dir Leibesfrucht verwehrt hat? Mr. Rahel war nicht eine Nachfolgerin des Herrn. Als er dann Jakob und seine Familie den Laban verlassen hat, die Familie verlassen hat, hat sie ihrem Vater den Hausgötzen geklaut und hat ihn mitgenommen. Die hat ihren Gott mitgenommen unter dem Arm. Super Gott, oder? Den man unter dem Arm mitnehmen kann. Das hat große Verwerfungen und Probleme hinterher gemacht. Irgendwann aber hat dann Rahel gemerkt, vielleicht hat sie sich mit ihrer Schwester kurz geschlossen, sie muss auch ihre Beziehung zu Gott in Ordnung bringen. Und dann hat Rahel auch Buße getan, sie hat die fremden Götter weggetan, sie hat gebetet, sie hat sich vor Gott gedemütigt und dann wurde sie auch schwanger und hat auch ein Kind bekommen. Den Josef, der ja ein wunderbarer Mann Gottes war. Ja, ein richtiges, gutes Kind dann war. Aber wir halten auch mal fest, die Rahel, die ist als junge Frau noch gestorben, als er ein Kind bekommen hat. Lea dagegen ist alt gestorben. Zwar hat er Jakob auch sie begraben, aber zum Schluss war es so, dass dass Lea und Jakob das eigentliche Ehepaar waren. Und die zurückgesetzte Frau sich aufgrund ihrer Persönlichkeit, aufgrund ihrer Willigkeit zu segnen, aufgrund ihrer Willigkeit auf ihren Ehemann einzugehen und ihn dazu zu bringen, sie zu lieben, ja, gesegnet worden ist vom Herrn, mehr als andere Frauen. So, was ich sagen will ist, so wie du kommst dir vielleicht vor wie die Lea, ja, zurückgesetzt. Vielleicht bist du neu in dieser deutschen Gesellschaft als Migrant oder Flüchtling oder was auch immer. Du musst wissen, letztendlich ist Gott für dich, wenn du Jesus im Herzen trägst und dann wird alles gut. Zum Schluss, nach der Bedrängnis und nach der Trübsal, kommt Freude, wenn du mit ihm gehst. Ja, okay, gut, ich bin jetzt fertig für heute Morgen. Ich habe schon viel wieder gesagt. Aber ich habe mir gedacht, ich bringe jetzt die Lea heute Morgen noch unter, anstatt dass ich nächste Woche eine neue Botschaft über die Lea halte. Jetzt wisst ihr Bescheid. Segen ist besser als Fluchen, sagen wir jemand Amen.